Vor 4 Wochen war ich in Langentrechow nachmittags zum Gottesdienst und bin heute auch nochmal zum Gottesdienst in Langentrechow. Hatte dort vor 4 Wochen das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und habe mich vorbereitet für heute Nachmittag auf das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Das sind 2 Gleichnisse, die etwas mit der Landwirtschaft zu tun haben. Aber Jesus erzählt ja nicht nur etwas für eine bestimmte Berufsgruppe, sondern wenn er etwas sagt, dann sagt er es ja auch für alle. Ich lese uns zunächst den ersten Teil dieses Gleichnisses oder das Gleichnis selbst und die Deutung, die kommt dann später, ist auch ein späterer Abschnitt in der Bibel. Matthäus 13, vom Vers 24. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Das ist erst einmal so das Gleichnis, wie Jesus es den Menschen erzählt hat. Das ist uns ja eigentlich, denke ich mal, allen bewusst, dass Jesus, wenn er in seine Zeit mit Gleichnissen geredet hat, für die Menschen verständlich gesprochen hat. Die wussten damit etwas anzufangen. Wir können es uns heute kaum vorstellen, dass jemand aus Schabernack oder auch Gehässigkeit oder Feindschaft hingeht, um einen Acker zu verderben. Macht man nicht. Unkraut jäten, wo man es gut kennt, ist schon eine gute Sache für den Gärtner. Auf den Feldern wird das meistens heute chemisch gemacht. Es war nicht so gut. Aber Unkraut und gute Frucht gehören einfach nicht zusammen. Vor vielen Jahren, unsere Gabriele, die war so 7, 8, vielleicht auch 10, ich weiß jetzt nicht genau, da hatte ich Astern gesät. Und dann habe ich ihr gezeigt, was Astern sind und habe ihr gesagt: Du reißt alles andere, was nicht Astern ist, reißt du raus. Und zum Schluss war alles rausgerissen. So kann es schon passieren. Und noch schlimmer hat es einen ehemaligen Nachbarn von uns getroffen. Der hatte, genau wie wir, am Ende von Wittenberge, an der Stadtgrenze, ein Stück Land. Und er hatte Kartoffeln gepflanzt. Und mit den Kartoffeln ist das Franzosenkraut aufgegangen, sodass eine grüne Wiese war. Und er sagt zu seinem Sohn, 16 Jahre alt: Geh hin und reiß doch mal das Franzosenkraut raus. Als er von seinem Stück da wieder zurückkommt, sagt er zu meinem Vater: Willi, so was Blödes habe ich noch nicht gesehen. Der hat mir die ganzen Kartoffeln rausgerissen, das Franzosenkraut steht immer noch da. Es kann schon gefährlich werden, wenn man unkundige Leute beauftragt, etwas auszuführen, wovon sie keine Ahnung haben oder vielleicht auch nicht Ahnung haben wollen. Er wurde nie wieder geschickt zum Unkrautjäten. Aber hier sagt Jesus, hat jemand sein Feld bestellt und hat guten Samen gesät. Und die Leute gehen hin, legen sich hin, schlafen in der Nacht, ruhen und warten, bis das Getreide, der Weizen, aufgeht. Und als die Saat aufgeht, Mann, das ist aber gut, schön aufgegangen, alles grün. Und plötzlich, als das Getreide größer wird, stellt sich heraus, dass nicht nur Weizen da wächst, sondern auch Lolch, so heißt dieses Unkraut. In einem Auslegung habe ich gefunden, das heißt im Volksmund Teufelsweizen. Wenn diese Saat aufgeht, sieht es der Weizensaat sehr ähnlich. Man kann es kaum voneinander unterscheiden. Und darum war die ganze Fläche mit Weizen und Unkraut schön grün, als alles aufgegangen ist. Dann, als es gewachsen ist, oh weh, da ist ja so viel Unkraut dazwischen. Und Jesus sagt, das hat der Feind getan. Es gab in der damaligen Zeit im römischen Recht, im Gesetz, genau ein Gesetz, dass das aufgriff, dass es verboten war, Unkraut mutwillig auszusäen. Das muss ich mir das mal vorstellen. Das römische Recht muss sich mit so etwas befassen. Ich will uns mal etwas lesen. Ein armer Bauer, der sein Vieh hatte auf fremdem Land weiden lassen, wurde von einem anderen, dem Besitzer desselben, angegeben oder angezeigt. Er erzählt selbst, der Bauer, der das Vieh da geweidet hat, wie er sich am Angeber oder an Anzeiger gerecht hat. Am Ende des Sommers ging ich bis in das Tal hinunter, in welchem es Schilfgras gibt, mannshoch und mit Samenrispen wie das Kafferkorn. Ich pflückte die Rispen, bis ich meinen Mantel gefüllt hatte, zog die Zipfel durch die Achsellöcher, ging hin und rieb sie und blies sie ab und ging zu dem Feldgarten des Abu Yazdin, der frisch gepflügt war, und an der Quelle von Ensinja lag, das muss ein Bach gewesen sein, also der Feuchtigkeit nicht entbehrte, und warf den Schilfgrassamen hinein. Ehe das nächste Jahr kam, war er dicht voll Schilfgras. Und von jenem Tag an bis heute sind 20 Jahre vergangen, ohne dass der Besitzer darin eine Furche ziehen konnte. Wegen der Menge des Schilfs, die Ölbäume, die da standen, verdorrten, und er hieb sie ab. Wenn Jesus sagt, da ist jemand, der Unkraut gesät hat, dann wusste er und auch seine Zuhörer, wovon er gesprochen hat. Das war gar nicht so unüblich, dass man dem anderen, dem Nächsten, Schaden zufügte, indem man sein Feld verdorben hat. Eine schlimme Sache. Nun ist es mit dem Lolch so, dass er etwa 80 cm hoch wird. In der Höhe wird etwa bei uns der Weizen auch auf gutem Feld. Und als dann die Knechte des Herrn erkannten, dass es sich um Unkraut handelt, Herr, Sollen wir hingehen und es ausreißen? Und Jesus lässt diesen Herrn sagen, nein, geht nicht. Ja, warum denn nicht? Unkraut nimmt doch nur Kraft und Saft aus dem Boden. Nein, geht nicht hin. Mit der Begründung, dass ihr nicht den Weizen mit ausreißt, wenn ihr das Unkraut ausreißt. Das ist nämlich eine schlimme Eigenart des Lolchs, dass sein Wurzelwerk wesentlich größer ist als das Wurzelwerk des Weizens. Und es ist nicht zu verhindern, wenn eine Lolchpflanze neben einem Weizen steht, dass der Weizen mit ausgerissen wird. Und das wollte der Herr nicht. Die zweite Möglichkeit wäre ja auch zu sagen, darauf geht Jesus aber nicht ein, ist mir aber so eingefallen als Kleingärtner, wenn ich durch so ein Feld gehen würde, würde ich ja den Weizen, der mir im Wege steht, auch mit runterlatschen. Zwar nicht alles, aber doch einen ganz Teil würde ich dabei vernichten. Und darum wäre das für mich auch noch eine Erklärung, das nicht hinzugehen und einfach das Unkraut auszureißen. Lasst alles wachsen bis zur Ernte. Eine Gelassenheit, die der Herr hier von sich gibt. Aber am Ende, wenn es zur Ernte kommt, dann wird getrennt. Unsere Ökonomie heute, Ökologie will ja nicht, dass man das Unkraut verbrennt. Das soll ja alles kompostiert werden. Damit wird allerdings auch der ganze Samen mit kompostiert und es vermehrt sich alles. Es war bis vor Jahren überhaupt kein Problem, das Unkraut zu verbrennen. Es gibt da besondere Regeln, kann man auch heute noch machen. Aber das war früher ganz normal. Bei der Ernte wurde getrennt. Da gab es keinen Mähdrescher, bei dem alles durchging, sondern da wurde mit der Sichel geerntet. Und da war es auch noch einfach, verhältnismäßig, wenn man das so sagen will, beides zu trennen. Weizen und den Lolch. Wartet bis zur Ernte und wenn es die Ernte da ist, dann wird er seine Knechte, der Herr seine Knechte aussenden und wird trennen. Das Unkraut wird auf dem Acker verbrannt. Eine uralte Sache, Unkraut auch großenteils zu vernichten. Wenn der Same mit verbrannt ist, dann kann da keine neue Frucht oder keine neue Pflanze werden. Aber den Weizen, der kommt dann in die Scheune. Das hat Jesus den Zuhörern so gesagt. Und dann steht von Vers 53 an, und es begab sich, als Jesus dieses Gleichnis vollendet hatte, dass er davon ging. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge. Entschuldigung, hier ist irgendwas verkehrt. Von Vers 44, da muss man gehen. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker. Auch nicht. Wo bin ich denn hier? Von 36, ja, Entschuldigung. Da ließ Jesus das Volk gehen. Also er schickte das Volk weg und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist's, der guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall führt und die da Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Schon beim vierfachen Ackerfeld hören wir, dass Jesus das Gleichnis seinen Jüngern extra auslegt. Die Gleichnisreden waren also nicht in ihrem Sinn, in dem, was Jesus wirklich sagen wollte, für alle bestimmt. Er schickt das Volk weg. Das, was Jesus jetzt sagt, gilt nicht nur seinen Jüngern, es gilt allen, aber die Jünger dürfen begreifen, worum es geht. Auch diese Deutung dieses Gleichnisses hat so zwei Teile. Der erste Teil, ist eben der Teil, von dem Jesus für die Gegenwart spricht, wobei sich alles aufs Ende hinzielt. Auch die Gegenwartsrede Jesu weist auf das Ende hin. Der erste Teil beschäftigt sich mit der gegenwärtigen Deutung, mit den einzelnen Aussagen und die Frage wäre jetzt, hat dieses Gleichnis etwas mit Gemeindezucht zu tun? Können wir in der Gemeinde so verfahren, wie Jesus hier sagt, lasst alles, egal was mit der Gemeinde passiert? Nein. Über Gemeindezucht und Gemeindeordnung sagt Jesus etwas anderes. Und das steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 18. Das hat also hier nichts damit zu tun, dass die Gemeinde Jesu einfach alles wachsen lassen kann. Nein, wer das hineininterpretieren will, der liegt verkehrt. Er liegt auch nicht in dem, was Jesus mit diesem Gleichnis sagen will. Jesus stellt einmal ganz klar, das Ackerfeld ist die Welt. In dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld geht es um Samen, der ausgestreut wird auf vierfache Fläche. Hier geht es um eine Einheit, um die Welt. In der Welt leben die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Von Anfang an hat Gott den Menschen geschaffen, um mit ihm in engster Gemeinschaft zu leben, und das war sein Ziel. Das wollte er nicht mit Adam beenden. Gott wollte mit der Welt, mit den Menschen auf dieser Erde in Gemeinschaft leben. Und darum hat Gott eben auch immer wieder, wenn wir das Alte Testament durchlesen und durcharbeiten, Menschen gehabt, die auf seine Güte, auf seine Gnade, aber auch auf seine Gerechtigkeit hingewiesen haben. Und die Propheten haben schon ganz besonders auch auf die Erlösung hingewiesen. Dass es aus diesem Verderbtsein, aus den Söhnen des Teufels, auch eine Möglichkeit der Rettung gibt. Das Unkraut sind die Kinder des Teufels. Hier bei der Auslegung von Rienecker habe ich gelesen, der jetzt diesen zweiten Teil so einleitet: Die Gemeinde Jesu in dieser Welt steht in zweierlei Anfechtung. Einmal das, was ganz deutlich aus diesem Text herausgeht, die Anfechtung von außen, die Anfechtung von den Kindern des Teufels, hinter denen Satan selbst steht. Es ist zwar nicht modern, über den Satan zu reden, aber er ist Realität. Er lebt bis heute, wirkt bis heute, hat auch die Zulassung von Gott zu wirken, und darum bedrängt er die Gemeinde. Die Anfechtung von außen. Was habt ihr davon? Habt ihr bloß Nachteile? Wir, die wir im Sozialismus groß geworden sind, wir wussten genau, wo unsere Grenzen sind. Als ich hier mal im OBW angefangen habe, 1970, da sagte mir damals der Kaderchef: Ja, Sie als Meister könnten Sie bei uns bloß die M3 kriegen, die M4 würden Sie nie kriegen. Später, als ich dann auf Zuraten und auf sehr große Unterstützung meines damaligen Chefs noch das Studium machen konnte, war mir auch klar, und das wurde mir auch gesagt: Also im unteren Bereich kannst du ja noch Leiter werden, aber weiter geht's da nicht. Die Grenzen waren uns eindeutig festgelegt. Überleg doch mal, was du davon hättest, wenn du die, die in der DDR aufgewachsen sind, kennen solche Probleme. Auf der anderen Seite kann ich mich darüber freuen. Zum Stolzsein bringt das gar nichts. Aber der Nils ist ja nun mal Fensterputzer im Krankenhaus, hat einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir getroffen, mit dem hat er sich unterhalten, den habe ich dann später beim Hals-Nasen-Ohrenarzt wieder getroffen. Hat er mir erzählt, und er hat dem Nils erzählt: Naja, mit dem Heider ging es ja, der war ja ganz manierlich und passierlich, aber so fromm hätte er noch nicht sein müssen. Also es ist dann schon ein gutes Zeichen, wenn auch die Welt erkennt, wes Geistes Kinder wir sind. Die Anfechtung von innen, wo kommt Anfechtung von innen her? In der Gemeinde soll doch alles unter der Leitung des Geistes Gottes stehen. Soll doch der Schutz, die Bewahrung, der Friede Christi da sein. Es gibt nur eine Quelle in der Gemeinde, die von innen kommt. Das ist mein und unser aller eigenes Ich. Wenn ich mich nicht angenommen fühle, wenn ich nicht der bin, der im Mittelpunkt steht, wenn ich nicht mich gegen den behaupten kann oder wie ich das immer will, wie ich mein Ich darstelle, das ist Anfechtung, zerstörerische Kraft für die Gemeinde. Nehmt mir es nicht übel, aber es ist Wahrheit. Satan nutzt nicht nur die Kinder des Bösen, die Kinder seiner Boten, seiner Engel, sondern er versucht es auch uns selbst, die Kinder des Lichtes, zu gebrauchen, um Störfaktor in der Gemeinde zu sein. Das nächste, der Schluss, ist also dann, dass von der Ernte gesprochen wird, vom Feuer, das verbrennt. Schon die Propheten im Alten Testament sprachen davon, dass Ungerechtigkeit und Ungerechte mit Feuer verbrannt werden. die Ernte, das, was nicht gebraucht wird, wird mit Feuer verbrannt. Es gibt hier eine ganze Seite mit Bibelstellen angeführt, die will ich jetzt aber nicht vorlesen. Ich denke, ihr kennt das alles. Bis Johannes hin, Johannes der Täufer, der davon spricht, dass der da kommt, die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt hat und alles, was nicht tauglich ist, abhauen wird. Johannes hat das sehr extrem gesehen und auch so seinen Zuhörern gesagt. Was mich froh macht und was mich ruhig werden lässt, ist die Aussage, dass Jesus nicht sagt zu seinen Knechten, ihr werdet sortieren. Das behält er sich vor. Die Engel Gottes werden kommen und die Ernte halten. Die Engel Gottes, nicht du, nicht ich, nicht irgendein Mensch, wird das Ende eines jeden Einzelnen bestimmen. Das bleibt allein der göttlichen Weisheit und der göttlichen Kraft vorenthalten. Am Ende wird Christus richten. Wir kennen das ja. Jesus sagt, er wird als Richter die einen zur Rechten, die anderen zur Linken stellen, die Böcke, die Schafe trennen. Es gibt also in der Schrift nicht nur eine, sondern viele Bibelstellen davon, die von dieser Trennung sprechen. Und egal, welche Stelle wir nehmen, ob jetzt hier bei diesem Gleichnis, wenn Jesus sagt, eins sind die Kinder Gottes und die anderen sind die Kinder des Teufels. Wenn wir in die Endzeit reden, hören, dann gibt es die, die drin sind, die draußen sind. Gibt es die, zu denen Jesus sagt, kommt her, ihr Gesegneten, weichet von mir, ich kenne euch nicht. Es gibt bei allen Reden keine dritte Gruppe. Ist uns das schon mal so bewusst? Rein wissensmäßig ja. Aber auch wirklich praktisch. Es gibt nur das eine oder das andere. Und das ist eben das, warum Jesus sagt, wartet, reißt nicht aus. Weil Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weil Gott nicht will, dass irgendeiner für das ewige Feuer, für die Verdammnis bestimmt ist. Und wenn wir auch so einige biblische Berichte durchlesen, auch Lebensberichte lesen, ist für mich immer der Schächer am Kreuz ein ganz markantes Beispiel. Bis vor die Tore des Todes hat jeder Mensch, solange er kann, die Möglichkeit, an Christus zu wenden. Der Zöllner damals im Tempel, der sagte nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus sagt, er ist gerechtfertigt davongegangen. Der Schächer sagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er konnte keine große Beichte mehr ablegen, er konnte keine große Gutmachung machen. Er konnte nur Jesus um seine Barmherzigkeit bitten. Und was sagt Jesus? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und darum hat Gott und Jesus es auch so gesagt, nicht wir Menschen, nicht du und ich, wir sind dazu berufen, Unkraut auszureißen. Und wir sind auch nicht berufen, zu trennen. Das werden bei der Ernte die Engel Gottes verrichten. Denn, ich sage mal von mir aus, ich würde manchen, der mir sympathisch ist, mit hineinnehmen, der vielleicht gar nicht hineingehört. Und manchen, der hineingehört, aber der mir unsympathisch ist, den würde ich sagen, nee, den brauchen wir nicht. Und weil wir Menschen sind, darum hat Jesus es so gesagt, nicht der Mensch wird die Entscheidung treffen, sondern die Weisheit Gottes wird das letzte Gericht vollziehen. Was Jesus uns damit sagen will, heute, ob wir zur Gemeinde gehören oder nicht, ob wir an Jesus Christus glauben oder nicht, er will, dass wir alle gerettet werden. Keiner steht von vornherein unter dem Urteil, du bist verdammt. Jeder darf die Gnade annehmen. Und dazu möchte ich einladen. Amen.